MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Vielleicht haben Sie ja gerade auch noch ein paar Tage frei und vielleicht haben Sie auch Lust, mal wieder ein Museum zu besuchen. Zum Beispiel das Museum 5 Kontinente in München. Da gibt es richtig viele Schatzstücke zu entdecken, aber die haben oft auch eine dunkle Seite. Oft sind sie als Kriegsbeute von Kolonialoffizieren ins Haus gekommen. Anderes haben Forscher und Missionare durch Druck und Erpressung von den ursprünglichen Besitzern erworben. Aber genau damit befasst sich jetzt eine Ausstellung im Museum. Sie heißt Kolonialismus in den Dingen. Und mein Kollege Alois Biel, der hat sie sich angeschaut und meint, unbedingt besuchen.
Eine geheimnisvolle Holzfigur von den Philippinen ist zurzeit auf vielen Plakatsäulen in München zu sehen. Mit ihr wirbt das Museum 5 Kontinente für seine große Sonderausstellung. Der Historiker Richard Hölzel hat sie erarbeitet und diese nachdenklich wirkende Figur gleich in den Eingang gestellt.
Sie blickt uns an oder vielleicht blickt sie auch in sich hinein. Also das ist eine etwa 60 cm große Holzfigur, die in einer hockenden Stellung vor uns sitzt, den Kopf sozusagen in beide Hände gestützt, die Augen und den Mund mit Kaurimuscheln, sehr hellen weißen Muscheln betont, sodass das wirklich ein intensives Bild ist, das da uns gegenüber sitzt.
Dieses Kunstwerk ist eine religiöse Ahnenfigur. Erworben hat sie der bayerische Apotheker Heinrich Rotdauscher, der um 1880 auf den Philippinen lebte, von einem spanischen Kolonialoffizier. Der hat möglicherweise diese Figur dem ursprünglichen Besitzer einfach weggenommen.
Und dann geht die Geschichte aber weiter. Ja. Am nächsten Tag ist offensichtlich laut Tagebuch Rotdauscher der Familienvater gekommen und hat ihn gebeten, ob er wenigstens diese Figur noch entweihen dürfte, sodass diese Kraft der Ahnen da rausgeht. Und Rotdauscher denkt sich dann noch, da spielt vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen mit, ja, jetzt werden sie hoffentlich eine neue Figur schnitzen, damit das wieder in Ordnung ist.
Viele andere Prachtstücke sind dagegen ganz ohne schlechtes Gewissen im Museum 5 Kontinente gelandet, auch wenn sie eine gewalttätige Erwerbungsgeschichte haben. In den vergangenen Jahren hat Museumsleiterin Uta Werlich deshalb die Herkunft und die Geschichte vieler Stücke erforschen lassen, die in der Ausstellung zu sehen sind.
Unser Ziel ist es vor allen Dingen, eine allgemeine Einführung zur Thematik Kolonialismus zu geben und einen kritischen Blick auf die von uns verwahrten Sammlungen zu werfen.
Daraus sind 120 ausgewählte Stücke aus Asien und Afrika nun zu sehen. Kulturgüter, die in den Herkunftsländern bis heute oft schmerzlich vermisst werden. Viele sind mit einer spirituellen Verehrung verbunden, haben eine Gruppe oder ein ganzes Volk religiös und politisch zusammengehalten. Rückgabeforderungen gibt es bisher aber kaum.
Aktuell gibt es nach wie vor eine Rückgabeforderung zu dem Tangier de Bélébélé, der ausgestellt ist. Und diese Rückgabeforderung nehmen wir ernst. Wir sind hier seit einiger Zeit in Gesprächen auch mit der Kameruner Regierung und haben auch bereits mehrfach geäußert, dass das Objekt für uns ein sehr deutlicher Fall für eine Rückgabe ist.
Der Tangier de Bélébélé ist ein kunstvoll geschnitzter und bemalter Aufsatz für das Prachtboot eines Königs. Er symbolisiert auch eine politische Vorrangstellung. Deswegen sehen verschiedene Bevölkerungsgruppen in Kamerun eine Rückgabe auch kritisch. Der Tangier ist das Machtsymbol eines einzelnen Volkes. Er könnte politische Machtansprüche auslösen und Spaltungen in der Gesellschaft vertiefen. Ausstellungsmacher Richard Hölzel weiß, wie sensibel Rückgaben sind, die allerdings auch Gemeinschaft neu stiften und Konflikte lösen helfen können.
Weil das ist ja das andere, die politische Chance, die viele darin sehen, ist eine Art von Wiedergewinnung von kulturellem Zusammenhalt. Also Länder, in denen das Auseinanderbrechen droht, da erhoffen sich, sagen wir, diejenigen, die dieses Kulturgut zurückhaben wollen, eigentlich so ein Impuls zu sagen, ja, wir haben eigentlich Gemeinsamkeiten.
Bei vielen Sammlungsstücken ist allerdings die genaue Herkunft unklar. Auch nach internationalen Forschungsprojekten, die das Museum 5 Kontinente etwa in Kamerun durchführt. Viele Objekte aus dem westafrikanischen Land sind Kriegsbeute aus Strafexpeditionen, wenn sich Einheimische gegen die Kolonisatoren wehrten. Auch in China haben deutsche Militärs beim sogenannten Boxeraufstand im Jahr 1900 kräftig geplündert. Zu denen gehörte der bayerische Artillerieoffizier Wilhelm Täubler, der dem Museum unter anderem drei goldene Buddha-Täfelchen und ein Bild von sich hinterlassen hat.
Wir haben auch ein Foto hier, was ihn zeigt, wo er schon älter ist, oder? Ein Mann, der an die 70 grenzt, also viele Jahrzehnte nach seinen Kriegseinsätzen, wo er in militärischer Uniform sich präsentiert. Das drückt auch was aus, ja? Dieses heute uns so fremde Selbstbewusstsein dieser Leute über diese Kriegshandlungen, die auch so brutal waren, das ist in dem Aspekt, denke ich, schon wichtig, das auch zu sehen. Ja.
Doch auch Missionare und Missionarinnen haben oft rücksichtslos Kulturgut gesammelt. Oft wollten sie das Christentum ohne Rücksicht auf angestammte Traditionen und Riten durchsetzen. Auch das dokumentiert diese Ausstellung, die Richard Hölzel nicht nur für ein Fachpublikum gestaltet hat. Er hofft auf viele ganz unterschiedliche Besucher, denn fast jeder Europäer stößt irgendwann auf die Schatten einer oft wenig beachteten, aber stets gegenwärtigen Kolonialgeschichte.
Also diese Idee, dass wir in vielen Teilen der Welt eben mit Kolonialherrschaft in Verbindung gebracht werden, obwohl wir Generationen später leben, die ist schon wichtig, ja. Und in dieser Ausstellung wird es, glaube ich, mit interessanten Stories und interessanten Werken illustriert.
Dabei dürfen die Besucher auch die Schönheit und den Zauber der Objekte genießen, ohne dabei jedoch über das Unrecht hinwegzusehen, das mit ihnen häufig verbunden ist. Eine unbedingt sehenswerte Ausstellung. Aus dem Museum 5 Kontinente, Alois Bierl für das MKR.
Das Museum 5 Kontinente in München ist von Dienstag bis Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr geöffnet, auch an dem Feiertag Heilig Drei König. Lachen ist gesund, ein Spruch, den jeder kennt. Trotzdem kommt der Humor in unserem Alltagsstress manchmal zu kurz. Meine Kollegin Steffi Schmidt, die hat das Thema diesmal im Kita-Radio. Hallo Steffi.
Hallo Katharina.
Steffi, wird denn auch in der Kita zu selten gelacht? Denn Kinder lachen doch eigentlich recht viel.
Absolut. Und das ist ja auch schön, dass Kinder viel lachen. Und auch gut für uns Erwachsene, denn das ermuntert uns ja dann oft, locker zu sein und mehr zu lachen.
Mhm. Also klappt es dann auch oft ohne große Anstrengung?
Ja, also generell schon. Aber der Alltag, der ist natürlich auch in der Kita oder in der Schule anstrengend. Und wenn dann beim Essen in der Krippe so klassisch der erste Zweijährige mit dem Löffel in den Spinat haut und es überall rumspritzt, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so lustig, wenn das 11 andere dann nachmachen und die Erzieherin danach stundenlang putzen muss.
Ja, das stimmt. Kann ich mir vorstellen. Und wie sieht denn dann die Lösung aus?
Also generell kann man natürlich Humor nicht erzwingen. Und es ist schon auch schön, wenn dann zwischendrin mal so etwas passiert. Und da darf man natürlich auch mal lachen. Aber es ist auch in der Kita erlaubt, mal Stopp zu sagen und quasi den Humor auf einen anderen Zeitpunkt zu verlagern, sagt Lachexpertin und Pädagogin Christina Zedner.
Als Erzieherin, Erzieher, als Kita-Kraft kann man das natürlich steuern. Man kann ja Räume zur Verfügung stellen, in denen Quatsch machen erlaubt ist. Man kann Zeiten zur Verfügung stellen, indem man sagt, so jetzt können wir aber alle mal komisch und lustig sein und jeder darf da mal was vorführen. Man kann es in den Sportbereich mit einbauen. Kinder lieben ja auch so Slapstick-Sachen dann ab einem gewissen Alter, dass man sagt, so jetzt stellen wir uns die weiche Matte auf und jeder tut mal so, als würde er auf der Bananenschale ausrutschen. Wir lassen uns da alle drauffallen. Also ich denke, Humor kann man natürlich auch ein bisschen steuern und in eine Struktur bringen. Das ist in der Kita schon wichtig. Sonst geht ja alles drunter und drüber.
Also es gibt dann schon einige Bereiche in der Kita, wo man Humor wirklich fördern kann. Und das ist ja wichtig, denn Lachen ist wichtig, oder?
Ja, absolut. Lachen tut gut, wie du eingangs schon gesagt hast. Und es fördert auch ganz, ganz viele Bereiche, erzählt Christine Zedner.
Also der ganze Bereich des Humors hat positive Auswirkungen auf den Körper auch. Also da gibt's auch Untersuchungen dazu, wo festgestellt wird, wenn man humorvoll ist, wenn man viel lacht, also gerade das Lachen auch, wenn man mit anderen auch zusammen lacht, hat positive Auswirkungen aufs Herz-Kreislauf-System. Fördert auch so das ganze Hormonelle bisschen, kann jetzt, wenn man so ein bisschen in den sozialen, emotionalen Bereich geht, auch Ängste abbauen, verbindet auch. Also Humor ist auch eine ganz große Verbindung. Das ist auch schon bei Eltern und Kindern so, dass wenn Kinder lächeln und Eltern lächeln und sich die gegenseitig anlächeln, dass das einfach eine Verbindung schafft.
Humor, ein ganz wunderbares Thema. Mehr dazu natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Die 12 Nächte zwischen Weihnachten und Heilig Drei König, die gelten als eine magische Zeit. Rauhnächte werden sie auch genannt. Es können Tage sein, um sich mal auf das Wesentliche zu besinnen. Nadine Stegelmeier, die hat zwei Bücher über diese Rauhnächte geschrieben und ihr ist in der Zeit besonders eins wichtig.
Dass man wieder lernt, auf sich selbst zu hören. Also dass man diesen inneren Stress oder diesen Unruhepegel abstellt. Also dass man nicht von einer Aufgabe zur nächsten hetzt, dass man wieder in Zwiesprache mit sich selbst treten kann. Das haben auch sehr viele heutzutage vielleicht nicht verlernt, aber es fällt ihnen schwerer, auf diese innere Stimme zu hören, auf die eigenen Bedürfnisse. Also was möchte ich, was sagt mir mein Körper, was sagt mir mein Herz?
Jeder hat so seine eigene Art, Antworten auf die Fragen zu finden. Nadine Stegelmeier hat uns ihre Herangehensweise verraten.
Dass man durch die Rauhnächte reist, indem man eben sein Herz und seine Seele öffnet. Das kann eben sein, dadurch, dass man Gott wieder mehr Raum in seinem Leben gibt. Dass man vielleicht sich auch auf Religiöses mehr besinnt, was einfach im Alltag untergeht. Dass man einfach dieses Hineinspüren wieder erlernt. Wie gesagt, einfach dieses in sich gehen, zu sich finden, zu Gott finden.
Sie selbst gestaltet sich zu Hause dazu einen kleinen Altar mit Tannenzapfen und einem Stein aus dem Wald. Für sie ist das ein Ort, um am Tag innezuhalten. In den Rauhnächten kann es zu neuen Erkenntnissen im Leben kommen. Doch nicht alles ändert sich nach den Tagen schlagartig zum Guten. Stegelmeier spricht sich für realistische Erwartungen aus.
Und es kann ja wirklich reichen, wenn man einfach sagt, man möchte eben für sich mitnehmen, dass man das Gespür für sich selbst und für alles drumherum wieder ein Stück mehr findet. Da braucht man dann eigentlich gar keine konkrete Zeit mehr. Einfach ein paar Minuten, wo man dieses Gefühl, das man vielleicht in den Rauhnächten intensiver entdeckt hat, trotzdem sich immer wieder bewusst macht. Dieses, ich spüre mich selber mehr, ich spüre die anderen Menschen mehr, ich spüre die Natur mehr.
Damit die gewonnenen Erkenntnisse im neuen Jahr, wir kennen das alle, nicht gleich wieder in Vergessenheit geraten, könnte man sie sich zum Beispiel in ein Tagebuch notieren. So kann man sie sich immer wieder vor Augen halten, wenn man in alte Muster verfällt. Mehr Tipps und Anregungen wie diese finden Sie übrigens auch in dem Buch von Nadine Stegelmeier. Es heißt Mein Begleiter durch die Rauhnächte und ganz bequem bestellen können Sie es sich jetzt sofort in unserem Online-Shop michaelsbund.de. Die letzten Weihnachtsplätzchen sind verspeist, Gänsebraten und das Silvesterfondue liegen hinter uns. Jetzt wird es mal wieder Zeit, was zu unternehmen. Das meint zumindest mein Kollege Willi Witte und hat deshalb für das kommende Wochenende einige Veranstaltungstipps zusammengetragen.
Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
Eine Familienführung in der alten Pinakothek zeigt die alten Meister mal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Sonne, Mond und Sternenlicht heißt sie. Und die Teilnehmer erkunden, wie die strahlende Sonne, leuchtende Sterne oder auch flackernde Kerzen die Geschichte in den Gemälden unterstreicht. Teils ganz offen, aber auch mal versteckt. Die Führung ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Teilnehmer unter 18 kommen umsonst in die Führung. Erwachsene zahlen nur den normalen Eintrittspreis. Los geht's am Sonntag um 11 Uhr in der alten Pinakothek. Die Rauhnächte, das sind die dunkelsten Nächte des Jahres und dann sind allerlei unheimliche Gestalten unterwegs. Die Frau Percht, die wilde Jagd und andere. Bei der Perchtnacht spezial auf dem Hahnhof in Großhardt-Penning erwachen sie alle zum Leben. Der Buchautor und Erzähler Karl-Heinz Hummel liest alte und neue Geschichten über die Rauhnächte. Musikalische Unterstützung bekommt er von der 6-köpfigen Kampenmusi mit alter, neuer Volksmusik. Für die Perchtnacht auf dem Hahnhof können Sie Karten reservieren unter bilettl@hahnhof.info. Karten kosten für Erwachsene 22 Euro, für Kinder und Studenten 17 Euro. Die zauberhaft gruselige Nacht beginnt am Sonntag um 19 Uhr auf dem Hahnhof in Großhardt-Penning bei Holzkirchen. Von seinem Stern geführt. Unter diesem Motto steht die traditionelle Dreikönigsmusik in der Burgmühler Pfarrkirche am Montagabend. Den Bogen von der Geburt Jesu bis zur Ankunft der Weisen aus dem Morgenland spannen Lieder der Sternsinger und weihnachtliche Chor- und Bläsermusik. Immer ein Wechsel mit spirituellen Impulsen. Den festlichen Ausklang des Dreikönigstages gestalten der Kammerchor Consonantes, das Holzbläserensemble Camerata Strumentale und die Fagener Blechbläser. Der Eintritt zur Dreikönigsmusik ist frei. Spenden gehen an die Sternsinger-Projekte der Pfarrei in Brasilien und Tansania. Beginn ist am Montagabend um 18 Uhr in der Burgmühler Pfarrkirche. Ich wünsche Ihnen und Euch ein gutes neues Jahr und ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.